Hallo und herzlich willkommen zu bauherren-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Und zwar heute nicht alleine, sondern in einem Interview mit einer Kollegin, die nicht nur Architektin-Kollegin ist, nicht nur Bloggerin ist, nicht nur Podcasterin ist, sondern auch noch Mentorin ist. Und wer das ist die Daniela Schäfer-Hanell. Und ich freue mich sehr auf unser Gespräch, Daniela. Und sag erstmal herzlich willkommen. Und wie geht es dir denn heute?
Ja, danke. Danke, dass ich da sein darf, zu Gast sein darf in deinem tollen Podcast, lieber Maxim. Mir geht's prima heute. Vielen Dank.
Sehr schön. Ich hab's eigentlich nicht so oft, dass Architektenkollegen da sind zu Besuch. Aber ich glaube, das ist immer eigentlich sehr vorteilhaft für alle Beteiligten, weil man dann auch merkt, man hat doch eine Schnittmenge, man hat doch irgendwie was, was sich wiederholt. Und wenn sich was wiederholt, dann ist es ein Zeichen dafür, dass es vielleicht die richtige Richtung ist. Aber teilweise hat man vielleicht auch einen anderen Blickwinkel auf die Geschehnisse oder auf die Sachen oder wie auch immer. Und von daher finde ich das immer ganz legitim, wenn man da auch nochmal nicht nur jetzt, sage ich mal, für die Bauherren die Seite anschaut, sondern auch sagt, okay, ich habe jetzt hier mal Kollegin bei mir zu Gast. Von daher freue ich mich riesig auf unser Gespräch. Daniela, du bist erstmal vielleicht zur Einordnung. Wo bist du geografisch in Deutschland angesiedelt, dass man so ein bisschen rauskriegen kann, wo du verortet bist?
Ich habe mein Büro in der Nähe von Trier. Ja. Trier ist die älteste Stadt Deutschlands und zwar ist es Grenze zu Saarland, Luxemburg, diese Ecke, also im Südwesten.
Ja, genau. Dann, wir sind gar nicht so weit weg voneinander dann. Also sage ich mal, es geht. Wir sind in Anführungsstrichen Süden Deutschlands, wenn man es mal in der Mitte trennen würde. Aber finde ich super spannend. Also das ist ja gut, ist auch eine schöne Ecke mit schöner Landschaft da bei euch, ne?
Ja, sehr divers die Landschaft. Also Trier hat ja die Weinberge und der angrenzende Hochwald, das sind die Wälder und die Hügel. Es ist sehr schön hier bei uns, ja.
Sehr schön. Und vielleicht so zum Anfang ist ja immer, ich finde es immer ganz spannend, wie die Leute zu ihrer Passion gekommen sind. Und so auch für dich, wie hat sich es bei dir entwickelt? Was war der Grund dafür, dass du Architektur studiert hast?
Oh, das ist eine schöne und große Frage. Also ich habe da auch schon oft drüber nachgedacht, weil bei mir ist der Weg also relativ geradlinig verlaufen. Ich habe nicht viel oder nichts anderes ausprobiert tatsächlich. Ich habe schon als Kind tatsächlich Räume gefühlt, sage ich immer. Also ich habe schon als Kind mein Kinderzimmer, sage ich jetzt mal, in der Innenraumgestaltung bearbeitet. Habe auch so diesen Blick schon gehabt als kleines Mädchen tatsächlich für Kompositionen, für Farben, für Ästhetik. Das haben wohl meine Eltern erkannt. Und besonders mein Vater, der ja auch aus der Baubranche kommt. Also unsere Familie hat sich immer schon mit Bauen befasst. Das kommt dann noch hinzu.
Okay.
Und ja, als es darum ging, was möchtest du denn mal machen, Daniela? Dann war das Kreative zum einen auf jeden Fall mit in der Auswahl drin, aber es sollte auch mit der Praxis verbunden sein. Also ich bin auch jemand, der gerne anpackt und am liebsten auch gerne direkt die Dinge realisiert. Und dann habe ich mich dazu entschieden, zunächst eine Bauzeichnerausbildung zu machen, aber schon mit Blick aufs Architekturstudium tatsächlich dann, ja.
Cool. Und welches Gewerk war dann bei dir in der Family vertreten? Oder Gewerke?
Also väterlicherseits war es das klassische Bauunternehmen. Und später sind wir dann in die Projektentwicklung, Bauträgertum in diese Richtung dann auch gegangen.
Cool. Genau. Stark. Hat es dann auch Auswirkungen gehabt auf deine Laufbahn? Also machst du jetzt auch so Projektentwicklung und solche Geschichten, Bauträger?
Ja, das machen wir jetzt auch. Ja, diese Planungen bilden wir auch ab, genau.
Okay, sehr cool. Wo hast du dann studiert? War das dann in Kaiserslautern?
Ich habe in Trier studiert.
In Trier, okay.
Ja, genau. Und mein Praxissemester habe ich in Freiburg absolviert. Also damals, ich habe ja noch ich bin ja Diplom-Ingenieurin, ich habe ja noch auf Diplom studiert und da gab es noch das Praxissemester. Und das habe ich dann in Freiburg gemacht. War auch eine sehr schöne Zeit.
Sehr cool. Wie war das dann nach dem Studium? Du hast Architektur studiert, also du hast dann relativ früh erkannt, dass du deine Passion da drin hast. Wie du gesagt hast, dann halt eben Architektur studiert. Dann, ich denke mal, klassischerweise AEP. Und wie ging es dann weiter?
Ja, also ich habe neben dem Studium immer schon auch parallel gearbeitet. Dadurch, dass ich ja auch schon Bauzeichnerin war,
Ja.
war ich ja auch schon sehr tief in der Praxis auch drin. Und das habe ich dann im elterlichen Betrieb getan und habe da einen großen Teil dazu beigetragen, den mit aufzubauen und ja dazu zu verhelfen zu dem, was wir jetzt sind. Und habe mich auch ja relativ früh schon dazu entschieden, auch in die Selbstständigkeit zu gehen, also sprich mit einzusteigen. Ja, nachdem ich tatsächlich auch einen Job hatte in einem Architekturbüro in einer anderen Stadt und um mal zu gucken, wie es denn woanders ist.
Ja.
Und ja, da habe ich aber relativ schnell für mich auch klar, dass möchte ich nicht. Das Angestelltenverhältnis ist nicht so meine Welt. Ich möchte gerne ja mit an einem Strang ziehen mit meiner Familie und möchte da mit einsteigen.
Ja, ich denke, das ist natürlich schon auf jeden Fall ein großer Einflussfaktor auch, wenn man so die Familie hat, die dann eben die ich sag mal in der gleichen Branche ist, auch wenn jetzt kein Architekturbüro, aber zumindest halt die gleiche Branche ist und dann auf jeden Fall gewisses Know-how da ist und man sich darüber austauschen kann. Ich habe gerade auch ein Interview gehabt, da habe ich mit ihm gesprochen, der hat gerade das Gegenteil gemacht. Der hat das, was seine Familiendynastie war, nämlich alle waren Rohbauer und dann hat er auch eine Rohbau-Lehre angefangen und hat sie dann abgebrochen, um eben sich der Gartenpflege zu widmen und hat da seine Passion drin gefunden, ne? Und das ist halt auch immer, also ich finde es so aus beiden Perspektiven zu betrachten, dass man auf der einen Seite sagen kann, okay, das eine ist das, was die Familie prägt und da, wenn man in die gleiche Richtung geht, ist es natürlich ein Riesenvorteil auch. Auf der anderen Seite gibt es dann so, ich glaube, entweder es gibt entweder oder so, ne? Die Leute, die dann sozusagen sich dagegen entscheiden, sagen, nee, aber das liegt mir vielleicht dann doch nicht, ich bin da vielleicht auch der Ausreißer. Und macht dann was anderes. Das ist bei mir auch der Fall gewesen, dann in einer Familie, wo alle irgendwie Elektrotechniker sind und Elektrotechnik studiert haben und teilweise auch promoviert haben und so weiter, dann den Eltern zu sagen, ja, ich werde auch Elektrotechnik studieren und dann doch sich für die Architektur einzuschreiben, ist dann auch so ein bisschen
Ja, war das.
rebellisch vielleicht ein Stück weit.
Okay.
Genau,
Ja.
und also du hast ja dann dadurch, dass du das vom Background her auch schon so mitbekommen hast, hast du dann auch die ganzen Gewerke gekannt und die ausführenden Gewerke vor allem. Du hast ja auch gesagt, so das, also der Mix aus Praxis und Planung ist das, was dich so ein bisschen daran reizt. Was gibt es noch so an Sachen, wo du sagst, hey, das reizt mich total an dem Berufsbild allgemein jetzt erstmal?
Also meine These ist ja immer, dass wir wirklich eine ganz, ganz große Verantwortung haben als Planerinnen und Planer, weil wir schaffen ja Räume, in denen sich die Menschen aufhalten zu 90% des Tages. Also wir halten uns ja wirklich fast den ganzen Tag in Architektur auf oder
Ja.
in Stadtbildern. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Verantwortung. Auf der anderen Seite auch ein ganz großer Reiz. Und das ist auch keine leere Worthülle, wie sie vielleicht so manche verwenden. Ich weiß es nicht, aber es ist ja auch mal schnell gesagt, wir haben eine Verantwortung, aber wir tragen sie dann auch nicht.
Ja.
Und das ist eben auch so meine große Mission und Passion, auch die Branche.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copper TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turid Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copper TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Ein bisschen nahbarer zu machen und ja, mein Engagement in diese Richtung dann auch wirklich zu entfalten. Und das finde ich wichtig.
Ja, absolut. Also man unterschätzt es, glaube ich, auch so stark. Und auch das Thema, wie Architektur überhaupt wirkt und was die Architektur machen kann. Und aber ich glaube, das ist einfach, das wird einem erst bewusst, wenn man sich damit wirklich auseinandersetzt, also bewusst auseinandersetzt, dann wird es einem, glaube ich, so richtig bewusst, ne? Das heißt, du bist dann auch relativ schnell in die Selbstständigkeit gegangen, um das Ganze halt eben in die Hand zu nehmen. Welche Schwierigkeiten hattest du am Anfang gehabt? Also was ist vielleicht so nicht so gekommen, wie du dir das vorgestellt hast? Oder welche Steine waren im Weg, die du erstmal wegräumen musstest? Gab es da irgendwas? Oder ist alles einfach geradlinig durchgelaufen und du hast gar keine Probleme gehabt?
Also mein Weg ist ja ein bisschen atypisch oder wie soll ich sagen? Oder ich erzähle ihn am besten mal. Ich bin ja jetzt stehe ich, ich bin nicht mehr blutjung, bin aber auch noch nicht alt. Ich bin 42 Jahre alt und habe aber somit auch schon eine gewisse Berufserfahrung natürlich hinter mir. Und also ich bin Unternehmerin, sage ich immer. Ich bin Architektin, aber ich bin auch Unternehmerin und das vielleicht sogar an erster Stelle und denke unternehmerisch. Und das habe ich natürlich auch in die Wiege gelegt bekommen, ganz klar. Das wurde mir vorgelebt, das liegt mir auch selbst im Blut. Und du sagtest eben, also entweder man entscheidet sich für dafür in den Betrieb einzusteigen oder mir war es jetzt, was ich überhaupt überlegt habe, da jetzt zu rebellieren, was für mich eigentlich immer gepasst hat, auch Architektur zu studieren. Das ist immer so meins gewesen und das Unternehmerische ist so gewachsen, ne? Also wir sind ja zusammengewachsen, zusammen größer geworden und ich habe da natürlich auch relativ viele Skills als Unternehmerin mitbekommen und deine Frage geht wahrscheinlich jetzt darauf hin, ich habe ja jetzt mein Architekturbüro gegründet vor 3,5 Jahren. Das war natürlich so, dass ich da gewisse Kenntnisse schon hatte. Wie gründet man ein Unternehmen? Wie geht man mit Mitarbeitern um? Wie funktioniert das alles? Anderen Seite funktioniert ein Architekturbüro dann doch wieder ein bisschen anders. Das ist mir auch noch so, dass ich das also eben Planung auch so geplant. Ich bin letztes Jahr, Mama, wir hatten uns dann entschieden, eine Familie zu gründen und ich und haben entsprechend auch Strukturen geschaffen, damit das auch so sein kann. Ich neben meiner gewünschten Rolle als Mama natürlich auch die Unternehmerin und Architektin bleiben kann. Und ja, da war das naheliegend, dass ich eben das Architekt gründe und da Steinen oder Stolperfallen oder Schwierigkeiten geredet. Ich würde es jetzt sagen, es ist so, dass du bist noch da, ne? Du hast mich
Ich bin da,
ausgeschaltet,
ja, ich bin
oder?
da.
Ah, okay, dann wäre es hier ein Schnitt, Entschuldigung.
Kein Problem.
Also ich würde jetzt sagen, es ist eine Herausforderung als Frau tatsächlich in der Branche mit Kind. Ja, weiterhin den Beruf auszuüben, der ihr Freude bereitet. Also das kann ich vielleicht sagen. Das ist doch gerade generell ein Thema in meinem Leben, weil ich hatte ja eben schon kurz gesagt, ich engagiere mich sehr stark berufspolitisch im Verband, im Berufsverband, im BDB, aber auch in der Kammer. Und also ich bin Mitglied der Vertreterversammlung der Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Und da ist natürlich gerade sowieso das Thema der ganzen Branche und dahingehend wandelt sie sich ja auch gerade Vereinbarkeit von Familie für Mann und Frau, aber auch Female Empowerment und all diese Themen. Das würde ich vielleicht sagen, das ist immer noch etwas schwierig, gerade auch für Selbstständige, also für selbstständige Frauen, für Väter auch, aber die Frauen bekommen nun mal die Kinder, die betrifft es natürlich an erster Stelle. Und das ist also auch so ein Herzensthema, mit dem ich jetzt auch dann konfrontiert wurde, für das ich mich auch schon einsetze. Ja.
Wie hast du das? Also, das würde mich ja so tatsächlich interessieren. Wie macht man das dann? Also, was für Weichen muss man stellen, damit, sage ich mal, ich meine, ein Kind zu bekommen, das ist ja etwas, was etwas sehr, sehr Schönes ist, ja. Und ich finde es immer, also ich bin auch zweifacher Papa und ich habe mir das immer oder ich stelle mir das immer ganz schwer vor. Und dann frage ich mich jetzt aktuell, welche Weichen müssen denn gestellt werden, damit du dich so ein bisschen aus dem Unternehmen zurückziehen kannst und es trotzdem weiterläuft?
Also ich für mich jetzt hier in meinem Büro, in meinem Architekturbüro bei DSA Architektur habe das so gemacht, dass ich beispielsweise in der Schwangerschaft, ich war bis zum Schluss sehr, sehr, sehr fit und das hat mir sehr großen Spaß gemacht. Das heißt also, ich habe auch lange gearbeitet mit Freude und auch relativ schnell danach wieder, dass ich da auch schnell danach wieder eingestiegen bin. Das hat mir auch nichts ausgemacht, ganz im Gegenteil, das hat mich sehr erfüllt. Allerdings ist natürlich Außentermine und gerade damals war ja auch Corona noch aktuell und sowas, das ist dann schwieriger. Ich konnte da für mich natürlich auch neue Wege finden, die ich jetzt ja auch immer noch gehe, beispielsweise im Online-Bereich, ja, wo man einfach auf innovativer denken darf. Während natürlich eine angestellte Architektin ist da. Ja, da vor anderen Herausforderungen steht tatsächlich.
Ja, das
Ja.
glaube ich, ja.
Oder wenn es laufende Baustellen gibt und man ist alleine, die alleinige Bauleiterin, das ist natürlich wieder eine ganz andere Sache. Deswegen gibt es da noch ein bisschen was zu tun.
Hast du Mitarbeiter im Büro?
Ja, ich habe auch Mitarbeiter. Ja.
Okay, die können dann auch ein Stück weit übernehmen, ne? Dann
Genau,
in
ja,
diesem.
genau. Das war auch der Plan, richtig. Also eine gute Organisation ist wichtig, auf jeden Fall, dass man gewisse Dinge plant. Und ja, jetzt ist meine Tochter anderthalb, jetzt ist das alles nicht mehr so ein großes Thema, aber genau,
Ja,
jetzt hat sich alles
eineinhalb ist
gut.
immer so ein spannendes Alter, glaube ich. Da ist man schon deutlich selbstständiger als Kind eben. Und ja, so gefühlt monatlich wird es immer einfacher.
Ja, das stimmt. Das ist ein schönes Alter, süß.
Genau. Okay, und welche Projekte hast du gerade auf dem Tisch? Also was beschäftigt dich aktuell? Gibt es da irgendwas Spannendes, was du mit uns teilen möchtest?
Ja, also gerne. In meinem, ja, im laufenden Betrieb ist natürlich die klassischen Planungen, aber ich würde gerne tatsächlich von was erzählen, was ich gerade auf, was auch noch nicht so ganz typisch für die Branche ist. Und zwar ist das die ja, Planung im Online-Bereich. Und zwar spezialisiere ich mich gerade auf Innenraumplanungen. Ich bin ja Expertin auch für Architektur- und Wohnraumpsychologie, ein sehr, sehr spannendes Thema. Also meine These sind ja, Räume haben Macht, sie beeinflussen uns. Das hatte ich ja eben schon gesagt. Die beeinflussen unsere Psyche und das ist also die Architektur- und Wohnraumpsychologie gehört meiner Meinung nach auch in jedes Studium der Architektur rein, mindestens in ein Semester, weil es so wahnsinnig wichtig ist. Und da bin ich gerade dabei, ja, entsprechende Online-Dienstleistungen und auch Beratungsdienstleistungen zu kreieren und aufzubauen, die ich dann im nächsten Jahr auch aktiv anbieten werde. Und das dazugehörige Label ist Architecture Life, so wie auch mein Podcast heißt.
Okay. Und also das heißt, der Podcast ist dafür gegründet worden, um das zu nochmal zu nochmal in die Tiefe zu gehen.
Genau, nochmal zu unterstreichen. Jetzt bist du wieder da, du warst kurz weg.
Ja, sorry, ich war jetzt kurz weg. Jetzt bin ich wieder da. Ich stelle die Frage noch einmal einfach. Genau, ich habe gefragt, genau, der Podcast ist dann dadurch entstanden oder dafür entstanden, dass du dieses Thema dann einfach nochmal, da nochmal einfach in die Tiefe gehen kannst.
Genau.
Ja, okay.
Genau. Und zwar mein Thema ist ja Architektur meets Life Design. Du bist Architektin deines Lebens, also Architecture Life. Und das ist ein Thema, das nicht in zwei Sätzen erklärt ist, weil es auch so ein weitreichenderes Thema ist. Also eigentlich ganz einfach, Architektur beeinflusst uns, aber welche Facetten es da gibt und dass wir auch Architekten unseres Lebens sein können. Und es geht auch um Mindset-Themen beispielsweise in meinem Podcast. Und es geht auch darum, die Branche einfach auch nahbarer zu machen, weil sie auch oft noch sehr abgehoben wirkt. Und das bekomme ich auch oft gespiegelt von Menschen, die mit mir sprechen. So, das können wir uns nicht leisten, einen Architekten, eine Architektin. Oder das ist alles nur in einem Stil, der vielleicht ein bisschen zu kühl wirkt. Oder keine Ahnung, da gibt es ja ganz, ganz viele Einwände. Und das ist eben auch so mit meine Mission, das ein bisschen nahbarer zu machen. Und daher lade ich mir auch des Öfteren eben Menschen aus der Branche ein, also nicht nur Architekten, Kolleginnen und Architektinnen, sondern auch andere Planer, Planerinnen, Handwerker, Handwerkerinnen, die eben ja auch ihre Geschichten dazu erzählen. Und meine Einstiegsfrage ist eben immer, was bedeutet denn Architecture Life für dich? Also da geht es auch um Mindset-Themen.
Was sind denn die typischen Glaubenssätze von Architekten, die, sage ich mal, so negativ, stark negativ behaftet sind? Hast du da was? Beispiel?
Jetzt lehne ich mich bestimmt weit aus dem Fenster, wenn Kollegen zuhören, aber du bist ja auch einer.
Ja.
Aber auf der anderen Seite tue ich das nicht, weil ich bin ja sehr, sehr stark vernetzt auch mit Kollegen und unterhalte mich ganz, ganz oft über diese Themen tatsächlich. Und viele teilen auch meine Meinung mittlerweile, zum Glück. Aber ich denke, es ist schon so, dass wir als Architekten und Architektinnen, die natürlich das Bauwerk formal und ästhetisch erstmal formen, wenn wir denn für den Entwurf verantwortlich waren, natürlich bestrebt sind, dass es auch so wird, wie wir uns das vorstellen. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch Dienstleister und es geht ja um die Lebensräume von den Menschen, die darin wohnen. Von daher darf man auch immer schauen, ob es vielleicht doch eine Alternative, ich würde es jetzt nicht Kompromiss nennen, aber eine Alternative gibt, die vielleicht allen Beteiligten entspricht. Das ist auch das, was mir andere so spiegeln. Das kann ich vielleicht dazu sagen.
Ja, das ist so ein bisschen der Spagat dazwischen, ne? Also wie man sich als Architekt halt eben definiert oder wie man sich dann betrachtet. Ich glaube da auch, dass da so einen starken, also die alte Architektur, Architektengeneration und die neue Architektengeneration sich da schon stark unterscheidet, meiner Meinung nach.
Ja.
Man halt jetzt auch viel mehr, gut, du hast auch als Architekt, hast du halt irgendwie gefühlt, hast du jährlich irgendwie nochmal einen Batzen an Gesetzessachen oder an irgendwelchen Verordnungen, die du noch berücksichtigen musst. Und gleichzeitig musst du, also und gleichzeitig entstehen dann dadurch natürlich auch diese ganzen Spezifikationen, dass du dann halt eben Splitterungen hast, die eigentlich sowohl, also die eigentlich auch in die Architektenrolle gehören, aber dann doch ein eigener, also sich verselbstständigen, wie zum Beispiel der Energieberater. Also eigentlich ist ja der Energieberater und der Architekt ist eigentlich, im Idealfall ist es eine Person, weil das eine das andere so stark beeinflusst, dass du dann wirklich einen Energieberater hast, wenn das ein externer ist, mit dem du zusammenarbeitest, dass du mit dem so gut miteinander, also zusammenarbeiten musst, dass das Ganze nachher funktioniert. Also Hand in Hand geht einfach. Und aber es ist natürlich auch verständlich, dass du halt den ganzen Sachen nicht gerecht werden kannst als Architekt, wenn du halt so viele verschiedene Aspekte berücksichtigen musst.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist Wahnsinn, wie komplex alles geworden ist. Und wie du sagst, das kommt ja also wirklich, du sagst jährlich, also manchmal denke ich wirklich monatlich kommt da irgendwas Neues dazu.
Genau.
Auf der Gegenseite auch an Tools, manche Gesetze bedeuten ja auch dann neue Programme, die erlernt werden müssen, also so Computerprogramme oder so. Jetzt mit der künstlichen Intelligenz, die, wie ich finde, ja ein Segen ist, aber trotzdem ist es wieder ein Riesenfeld, das sich eröffnet an Tools, an Applikationen, an Computerprogrammen, die wir erlernen dürfen. Also das ist schon Wahnsinn. Auch die bauleitenden Kollegen und Kolleginnen, das sage ich auch immer wieder, im Austausch auch mit Handwerkern. Wertschätzung ist enorm wichtig auf beiden Seiten. Also da gibt es ja auch Vorurteile in die eine und in die andere Richtung. Ja. Das ist ganz wichtig, dass wir als bauleitende Architekten und Architektinnen alle immer mit ins Boot nehmen und wertschätzend sind und was weiß ich. Das ist ja auch absolut mein Thema beim Netzwerkbau, aber ich sage auch immer, ihr müsst auch uns verstehen und die Kollegen verstehen wirklich, die bauleitenden Tätigkeiten, die bauleitende Verantwortung haben. Da sage ich schon Verantwortung. Es ist ein Riesenfeld, das wir als Architekten da im Blick haben müssen. Und wir können ja auch die fachlichen Themen nicht alle wissen. Das ist ganz komplex und dann darf man auch in die andere Richtung eben auch mal vielleicht mal ein Auge zudrücken, wenn der ein oder die andere Kollegin dann doch mal ein nervöseres Stimmchen an den Tag legt. Das ist, glaube ich, auch ganz, also das gegenseitige Verständnis auch aufbringen, gerade aufgrund der komplexen Bauaufgabe, die wir ja immer im Sinne der Bauherren und Bauherrinnen ja im Blick haben.
Ja, auf jeden Fall. Sehr schön, sehr, sehr schön gesagt auch, so wie du das gesagt hast. Was wären denn deine, was würdest du jetzt einem Architekten oder einer Architektin raten, die sich jetzt vielleicht auch frisch selbstständig gemacht hat und noch nicht den Erfahrungsschatz hat, auf den du vielleicht auch zugreifen kannst? Und die Person kommt einfach in die Situation, dass man nicht so richtig weiß, wie man damit umgeht. Was macht man denn da am besten?
Also ich empfehle ganz klar, sich in Kammern und Verbänden zu engagieren. Mhm. Zum einen, weil es wahnsinnig wichtig für unseren Berufsstand ist, sich berufspolitisch zu engagieren. Mhm. Das ist aber für jemanden, der im Studium ist oder gerade frisch aus dem Studium raus, noch so ein Bild, das erstmal abstrakt ist. Also das lernt man erst oder das wird einem mit der Zeit erst bewusst, wie wichtig das ist. Mhm. Im ersten Step ist es aber ganz, ganz toll, dass man eben dort erfahrene Kolleginnen und Kollegen hat, also Mentoren, Mentorinnen, die man fragen kann. Man kann dort Veranstaltungen besuchen, Seminare besuchen und so weiter. Mhm. Also das empfehle ich immer wieder, auch in meiner Funktion als Beraterin für Jungabsolventen jetzt beim Verband. Mhm.
Ja, das ist ein sehr schöner Aspekt. Das ist also der Austausch auf Augenhöhe sozusagen und nicht die Scheu zu haben, dann auch mal nachzuhaken oder einfach auch mal zuzugeben, hey, ich bin da noch nicht so weit. Also es macht ja auch nichts. Ja. Also wir wissen, wir sind ja sowieso, die Architekten sind ja sowieso irgendwie ganz oft eigentlich diese Generalisten, die alles wissen müssen und dann aber trotzdem, wenn es dann um diese kleinen Detailfragen geht, dann trotzdem von jedem Gewerk, das dann heißt, ja, die Architekten, das sind ja sowieso hier Theoretiker, die können ja nur auf Papier, aber die wissen ja gar nicht, wie es auf der Baustelle abläuft. Aber teilweise ist es tatsächlich so. Man weiß es auch gar nicht bis ins letzte Detail, wo dann irgendwelche Abdichtungslippen da sind oder irgendwelche Schnüre oder sonstiges. Ja, also so wirklich feine Detailfragen, die schon Sinn machen. Ja, und wenn man es mal auf der Baustelle erlebt hat und verstanden hat, dann verinnerlicht man das auch. Aber solange du diese Erfahrung halt nicht gemacht hast vor Ort und nicht live gesehen hast und oder mit dem Problem konfrontiert wurdest, solange dann weiß es halt auch nicht. Aber das ist auch für mich okay. Und dann auch mal das, dann da reinzugehen und so in den Austausch zu gehen, sowohl vielleicht auch mit den Handwerkern als auch mit Kollegen oder in der Kammer oder wie auch immer, ist, glaube ich, auch der richtige Weg.
Auf jeden Fall, gerade wenn du bauleitend tätig bist, das ist ja auch Wahnsinn. Also da ändert sich ja auch, die Industrie hat ja ständig neue Regeldetails, neue Produkte und so. Das kannst du alles gar nicht wissen. Dann müsstest du ja zig handwerkliche Ausbildungen machen, das geht ja gar nicht. Und da ist wirklich mein ganz heißer Tipp, die Handwerker und Handwerkerinnen mit ins Boot nehmen. Ganz klar sagen, passt auf, was ist euer Vorschlag bei diesem oder jenem Detail? Viele raten ja auch, geh nochmal ins Büro zurück und denk nochmal nach über das Detail. Ich rate genau das Gegenteil. Es gibt, du musst so viele Entscheidungen treffen. Also da ist auch manchmal oft ist es so, dass das, was entschieden ist, das hast du auch von deinem Schreibtisch weg. Natürlich bei größeren Dingen, die dann auch vielleicht mit viel Geld verbunden sind, da denkt man schon nochmal drüber nach und bespricht sich mit anderen. Aber bei kleinen Dingen, wo man vielleicht auch dazu neigt, sich im Perfektionismus zu verlieren oder.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Dann nehme ich mir doch lieber den erfahrenen Handwerker, die Handwerkerin mit und sage ganz einfach zu ihr, pass auf, wie würdest du denn das machen? Und dann entwickeln sich manchmal noch viel, viel bessere Details, an die man am Büro, am Arbeitsplatz, am PC gar nicht drauf gekommen wäre.
Ja, sehr schön, auf jeden Fall. Also das ist auch meine Erfahrung, da stimme ich hier absolut zu. Manchmal ist so ein Austausch eben auch mit den Handwerkern eben auch Gold wert. Dein Podcast. Ich komme jetzt nochmal zurück zu deinem Podcast. Da geht's, also welchen Stellenwert hat die Architekturpsychologie? Wie könnte man das greifen?
In welcher Beziehung meinst du jetzt?
Also du hast ja gesagt, dass du jetzt im dass du jetzt
in meinen Plan
im Podcast auch das Thema drin hast, der Psychologie und so weiter. Mhm. Ja, also das, also wie Räume wirken allgemein. Ja. Hast du da ein Beispiel vielleicht dazu, wo man sagt, also dass es nochmal begreiflich oder dass es nochmal klar wird für die Zuhörer, was man damit eigentlich meint?
Ach so, ja klar. Ich denke, wenn wir mal so in uns reinspüren, dann haben wir das alle schon irgendwo mal erlebt. Also es gibt ja Plätze, an denen oder Orte, Räume, an denen wir uns besonders wohlfühlen. Und es gibt auch Räume, an denen wir uns überhaupt nicht wohlfühlen. Manchmal können wir auch benennen, warum das so ist, manchmal nicht. Es gibt auch Räume, Architektur, Straßenzüge, auch Möbelstücke, die uns ein bestimmtes Gefühl vermitteln. Das kann sein, dass das beispielsweise aus der Kindheit kommt, dass man sich da sehr, sehr gerne an gewisse Sachen zurückerinnert. Es kann aber auch sein, dass es einen triggert, weil man ganz schlechte Erinnerungen daran hat. Und es ist einfach so die Bewusstheit dafür, wie der Raum eben wirkt. Und das hat zum einen was mit der Ästhetik zu tun, zum anderen auch was mit Farben. Es hat was mit Licht zu tun, mit Blickbeziehungen zur Natur. Es hat was mit der Klimatisierung zu tun eines Raumes, mit Wärme, Kälte, mit Stoffen. Also es ist ein sehr weites Thema.
Ja.
Und es hat auch was damit zu tun, wie praktisch ist der Raum für einen oder für einen als Familie. Oder ich beschäftige mich auch viel mit Office-Design, mit Büro-Design. Spiegelt es beispielsweise die Unternehmensbrand wider? Ist das die Vision von deinem Unternehmen oder ist die Vision von deinem Unternehmen in deinen Räumen auch ablesbar? Motiviert es dich jeden Tag? Gibt es dir Kraft oder zieht es dir Kraft? Wie fühlen sich denn deine Mitarbeiter? Fühlen die sich wie auf dem Präsentierteller oder fühlen die sich wohl? Gibt es genug Rückzugsorte? Das ist ein wahnsinnig spannendes Feld. Oder im Städtebau beispielsweise, da gibt es auch Studien dazu, dass bestimmte Arten von städtebaulichen Entwürfen, dass die Kriminalität fördern oder Nachbarschaftlichkeit fördern oder eben nicht. Das ist allgegenwärtig, das Thema.
Ja, sehr schön. Und ich habe auch beispielsweise, ich habe meine Masterthesis, ich habe in Karlsruhe studiert und ich habe beim Rickel Frambo war mein Zweitprofessor. Und er ist eben Psychologe und hat einen Lehrstuhl für Architekturkommunikation und so Architekturpsychologie ist so das Thema. Und da hatte ich auch so für die Thesis vieles gelesen, ich muss mal ein bisschen ausholen wahrscheinlich. Das Thema war so krebskranke Patienten, die dann sich in den Krankenhäusern wiederfinden, wo es dann eben diese sterile Räume da sind, die einfach nur funktional sind, die diese harten Oberflächen, der Linoboden und die weißen Flure und so weiter. Ja, also wenig Atmosphäre, wenig Leidenschaft, die da drin ist, sage ich jetzt mal. Und da gab es diese Cancer Care Centers von Maggie, also Maggie's Cancer Care Centers, die in Großbritannien gestartet sind und wo man auf diesem Campus der Krankenhäuser einfach so einen Rückzugsort hatte, wo man sich treffen konnte, wo man sich austauschen konnte, was einfach so ein bisschen wohnlicher gestaltet war. Also um diesen Bezug auch irgendwie so, das Wohnzimmer ist da, da kann ich mich, da kann ich ein Buch lesen, da kann ich einen Tee trinken, da kann ich irgendwelche Kurse besuchen, sei es Yoga oder Meditation oder noch irgendwas. Und dass das halt einfach für die Heilung, für die Nachsorge der Krebspatienten eigentlich so einen hohen Mehrwert hatte, dass sich das ausgebreitet hatte und mittlerweile auch ganz viele davon in Großbritannien und in den skandinavischen Ländern da sind und so weiter. Und das war so mein Thema. Und da habe ich natürlich auch so ein bisschen das Thema untersucht, wie kann Architektur die Heilung fördern. Und ich fand es so spannend, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, dass, also da gibt es Studien, dass wenn du halt wir sprechen jetzt nicht von Materialien, Oberflächen oder sonstiges, wir sprechen von dem gleichen von dem gleichen Krankenhaus. Und das eine Zimmer hat einen Blick ins Grüne und das andere Zimmer schaut halt auf eine Backsteinmauer. Und allein dieser kleine Unterschied hat dafür gesorgt, dass diejenigen, die ins Freie, ins Grüne schauen, deutlich schneller genesen waren als die anderen Gruppen. Und das finde ich
Richtig.
so faszinierend.
Ja, genau. Da gibt's zahlreiche Studien zu. Das ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig toll und wahnsinnig wichtig. Und da bewegt sich auch gerade ganz, ganz viel. Also in der heilenden Architektur auf jeden Fall. Und vielleicht noch ein praktisches Beispiel jetzt für die Bauherren und Bauherrinnen, die zuhören. Also jetzt so im privaten Bereich, im Einfamilienhaus oder Eigentumswohnung oder auch Mietwohnung. Es ist unwahrscheinlich wichtig, dass alle, das sind die sogenannten Wohnbedürfnisse, dass da möglichst viele erfüllt sind, dass man zunächst mal Wunsch von Bedürfnis unterscheidet. Oft hat man Wünsche, die sind sogar kontraproduktiv zu Bedürfnissen. Also die Wünsche kommen beispielsweise aus, ja, aus Vergleichen oder aus Neid heraus auf andere oder so. Und die würden eigentlich, auch wenn man es hätte, würde es einen nicht glücklich machen. Und das erstmal zu unterscheiden, was ist denn wirklich mein Wunsch und passt der auch zu meinem Bedürfnis, oder ist das eher kontraproduktiv? Und das ist das Thema mit den Wohnbedürfnissen. Und dann ist es wichtig, wenn mehrere Menschen zusammen in einem Haushalt leben, dass jeder seine unmittelbaren Wohnbedürfnisse gestillt bekommt. Und ein unmittelbares Wohnbedürfnis ist das Bedürfnis nach einem Rückzugsort. Und oft ist es ja so, gerade ja, wenn es um sozialen Wohnungsbau geht, dass natürlich die Wohnung nicht genug Zimmer hat, um alle dort eben einzeln in ein Zimmer unterzubekommen. Aber dann gibt es eben andere Möglichkeiten, diese Rückzugsorte zu schaffen. Also, dass sich beispielsweise der eine, der gerne liest, wirklich den kleine Leseecke einrichten kann, die wirklich nur, die so gestaltet ist, wie er das möchte, oder dass die Kinder eben ihren Bereich haben, aber im Gegenzug sich das Spielzeug nicht in der ganzen Wohnung ausbreitet, sondern auch das Wohnbedürfnis der Eltern vielleicht nach Ordnung gewahrt bleibt. Also das ist ganz spannend, da hinzuschauen, was das dann auch mit der Familiendynamik macht. Das ist ein ganz tolles Thema.
Und ich habe das immer wieder so vor Augen, wenn ich mir das jetzt so anhöre, ne, was für Einflüsse und was das Ganze bewirken kann, ja, da denke ich mir immer, ey, und das muss alles jetzt umgesetzt werden in ein Haus oder in eine Wohnung oder, ne, in einen Wohnraum. Das ist doch eine Wahnsinnsmethode, die wir da haben, oder nicht? Eine wahnsinnige Leistung, die abverlangt wird von uns, oder nicht?
Ja, das ist schon auch wieder ein komplexes Thema, das dazukommt, aber ich finde, das ist auf jeden Fall vielleicht sogar wichtiger als das ein oder andere technische Gesetz, das auch seine Daseinsberechtigung hat. Aber hier geht es ja, also wir reden immer, ich sage immer, wir reden immer von Nachhaltigkeit, von ökologischer Nachhaltigkeit, die natürlich super wichtig ist, aber die humane Nachhaltigkeit, so nennt sich das nämlich, die steht auf jeden Fall an erster Stelle. Und sich darum zu kümmern, ist ganz wichtig. Und man kann natürlich nicht alles berücksichtigen, aber es gibt gewisse Filter oder Methoden, die man anwenden kann, oder bestimmte Fragen, die man stellen kann, um zumindest so diese Grundbedürfnisse zu berücksichtigen.
Sehr schön. Sehr schön gesagt. Danke. Ich habe auch gesehen, und da wollte ich mal gern wissen, was es damit auf sich hat. Was ist denn die AJL-Methode? Hallo? Ups.
Jetzt warst du kurz weg.
Jetzt war ich kurz
Ich habe noch
weg.
Gehört, als du gesagt, ja, ich habe noch gehört, du hast gesagt, ich habe gesehen und dann warst du weg.
Ja, sorry. Genau, ich habe gesehen, es gibt nochmal bei dir oder auf der Homepage habe ich bei dir gelesen, du sprichst von einer AJL-Methode. Was hat es damit auf sich?
Genau, die Architect Your Life-Methode, die ich gerade entwickle bzw. entwickelt habe, das ist meine ganz einzigartige und persönliche Herangehensweise, wie ich eben solche Projekte angehe und wie ich Architektur mit Live-Design und Raumpsychologie kombiniere. Das ist meine Methode, mein System, um an solche Planungsaufgaben ranzugehen.
Was zeichnet das aus? Also was ist da der unique Selling Point sozusagen?
Das ist, dass meine persönliche Methode ist, die ich selbst entwickelt habe. Werde ich sie jetzt nicht in allen Facetten hier im Podcast erzählen können oder wollen, aber es ist eben der Kern ist eben tatsächlich, dass man den Bauherren und Bauherrinnen nichts überstülpt, sondern dass man ein Designkonzept mit ihnen zusammenarbeitet. Das wird eben kombiniert aus den Lebensvisionen der Bauherren und Bauherrinnen und das wird kombiniert mit meiner Erfahrung, mit meiner 20-jährigen Berufserfahrung, die ich habe in den verschiedensten Bereichen. Ich habe ja schon viele Projekte realisiert und das wird auch kombiniert mit meinem Architect Your Life Design Stil, also auch die Ästhetik spielt.
Ja. Das ist
zusammengestellt, beziehungsweise nutze ich immer wieder und das wenden wir dann eben auch an bei dieser Methode.
Ja, das ist sehr schön, wie du das gesagt hast, dass man das halt nicht überstülpt, sondern dass man das, ich sehe es immer so, dass unsere Aufgabe, also da hatten wir es ja vorhin schon auch so ein bisschen drüber gehabt, wo du das gesagt hast, ne? Wie sieht man sich als Architekt? Ich persönlich sehe mich auch als Architekt, als vielleicht auch viel mehr als Dienstleister und auch als einer, der nicht aufzwingen will, dem Bauherrn, was er, wie sein Haus auszusehen hat, sondern dass man das eigentlich eher also ich sage immer, Architektur entsteht in dem Diskurs. Architektur entsteht, wenn man darüber spricht und wenn man Architektur anschauen kann. Also das heißt, ich habe irgendwie einen Plan vorliegen oder ich habe mehrere Varianten vorliegen und dann redet man drüber. Und man redet ganz offen drüber mit dem Bauherrn zusammen und sagt halt, hey, das sind die Vorteile, das sind Nachteile oder was jeder Bauherr oder jedes Gebäude, wenn wir jetzt im Wohnungsbau sind, sind so individuell und so verschieden, weil die Tagesabläufe unterschiedlich sind und so weiter und so fort. Und dann ist es auch so ein bisschen die Aufgabe des Architekten, da reinzugehen und mit dem Bauherrn darüber zu sprechen, aber auch den Hinweis zu geben, dass, hey, du bist in der Lebensphase, in der du dich jetzt befindest, hast du diese Tagesabläufe. Aber denk auch mal 10 Jahre plus, denk auch mal 15 Jahre plus, was passiert dann, wie ändert sich dann, haben wir immer noch die Flexibilität, können wir dann mit dem Grundriss darauf reagieren, ne? Also das sind einfach so Sachen, wo ich denke, die muss man halt auch eben mit berücksichtigen, weil wir halt nicht immer so diesen Zeitpunkt jetzt haben, zu dem wir das Gespräch führen oder wo wir das Haus jetzt bauen, sondern wir müssen halt auch einfach an die Zukunft denken. Und die Flexibilität ist da in meinen Augen eine ganz, ganz, hat einfach eine ganz, ganz große Rolle.
Ja, definitiv. Hast du gut gesagt, so ist es. Und das hat ja auch was mit Nachhaltigkeit zu tun.
Ja, genau. Ja, genau. Jetzt war auch noch mal auf deiner Homepage, habe ich gesehen, das Thema Hashtag Netzwerkbau. Lass uns da auch mal teilhaben, was es damit auf sich hat.
Ja, also da kommt die Netzwerkerin in mir raus. Ich habe ja schon gesagt, Wertschätzung und Planungsgruppen und Handwerksgruppen. Gruppenübergreifendes Zusammenarbeiten in wertschätzender Art und Weise empfinde ich als sehr wichtig. Und ja, so ist das Netzwerk Bau jetzt entstanden. Wir hatten jetzt ein zweijähriges Jubiläum schon. Ja, genau, 2 Jahre waren das. Und ich hatte das schon länger im Kopf, vielleicht ganz kurz zur Entstehungsgeschichte. Ich hatte es schon länger im Kopf und habe mir immer so gedacht, es wäre mal ganz schön, so ein Netzwerk zu haben, weil ich eben auch das super wichtig finde, nicht nur mit Kollegen sich zu vernetzen, sondern auch mit anderen Planenden und auch mit den Handwerkern und Handwerkerinnen. Und ich bin dann irgendwann mal bei Instagram, glaube ich, war das, auf einen Online-Kongress der Handwerkerinnen aufmerksam geworden und fand das so spannend, dass ich eine der Initiatorinnen angeschrieben hatte und habe gesagt, ich bin zwar keine Handwerkerin, zwar Handwerkerin im Herzen, aber ich bin Architektin, darf ich denn trotzdem teilnehmen? Und dann haben die sich so gefreut, dass sich jemand aus der planenden Abteilung dafür interessiert und haben gesagt, ja klar. Und dann war ich dann mit bei diesem Online-Kongress dieser Handwerkerinnen, also es war eine Frauenveranstaltung. Und das fand ich so spannend, was die Frauen zu berichten hatten. Zum einen generell so diese Front, also es war wirklich eine Front zwischen Planern und Planerinnen, zwischen Architekten und Architektinnen und den ausführenden Gewerken auf der Baustelle und aber auch dann wieder die Front zwischen den Geschlechtern. Und wie benachteiligt doch tatsächlich die Frauen auf den Baustellen immer noch sind. Also da fängt es ja schon an, dass es keine Toiletten gibt, wo die sich entsprechend umziehen können. Und Frauen haben nun mal andere Bedürfnisse als die Männer und haben auch jeden Monat andere also ganz platt gesagt, ne, wenn eine Frau ihre Tage hat und muss sich auf einem verschmodderten Dixi-Klo eben frisch machen, das ist, stellt sie vor andere Herausforderungen, wobei für alle ordentliche Mobiltoiletten natürlich wünschenswert sind. Aber da gibt es natürlich auch ganz andere, also da gibt es eben Unterschiede zwischen den Geschlechtern.
Ja.
Das haben die mir wirklich Geschichten erzählt und ich fand das einfach so schade, weil ich es zum Glück so nicht so extrem kannte, aber ich da so viele Geschichten gehört habe, dass ich gesagt habe, das ist jetzt so die Initialzündung, mach das jetzt mal sichtbar und versuche mal auf meine bescheidene Art und Weise, beziehungsweise auf meine, mit meinen bescheidenen Möglichkeiten, so möchte ich es ausdrücken, und dafür zu sorgen, dass sich da einfach mal ein paar Leute aus der Branche treffen. Und da habe ich über Instagram eine Plattform geschaffen, wo dem so ist. Und wo sich eben Menschen zusammenfinden und die Antworten auf meine Fragen sind super inspirierend. Also da lohnt es sich wirklich mal.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre. True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Reinzuschauen, netzwerk.bau auf Instagram und wie du auch gerade sagtest, auf meiner Homepage sind die Interviews zu finden. Und da hat sich schon mancher toller Austausch wirklich ergeben und auch so manche Kooperation.
Mhm.
Also das ist ein schönes kleines Netzwerk geworden.
Sehr schön, sehr toll. Also das packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. So dass man da auf jeden Fall auch drauf zugreifen kann und das auch nachher eben sieht. Spannende Themen. Also ich glaube, also du bist nicht nur Architektin, Bloggerin, Podcasterin, Mentorin, Netzwerkerin, Unternehmerin und dann noch Mama. Wie viele Stunden hat dein Tag?
Das werde ich oft gefragt. Und der Witz ist, ich arbeite wirklich gar nicht so viel. Ich bin recht gut organisiert, bin auch gut vernetzt und wir arbeiten auch sehr viel digital. Also es ist, ich habe die Strukturen so umgestellt, dass man auch viel machen kann, wenn man nicht im Büro ist. Und weißt du, was ich auch gelernt habe? Gerade auch, seit ich Mama geworden bin, auch mal 5 gerade sein zu lassen. Also gerade wir als Entwerfer und Entwerferinnen, wir sind ja schon auch so ein bisschen perfektionistisch unterwegs, würde ich doch mal behaupten.
Ja, absolut.
Und das habe ich tatsächlich gelernt, ja, ich würde nicht sagen abzulegen, aber damit umzugehen. Und das verschafft einem auch wahnsinnig viel Zeit tatsächlich, wenn man sich nicht in jedem Detail verliert.
Ich finde mich, ich mag das, dass man das auch ablegen kann. Also ich erwische mich immer wieder selbst, dass ich mich über irgendwelche Sachen Gedanken mache, wo dann so irrelevant sind im Nachhinein betrachtet, wo du denkst, ey, ich habe mich jetzt über das Detail so viel Kopfzerbrechen und so viel Gehirnschmalz ist da reingeflossen und nachher ist es dann doch irgendwie anders gekommen oder wurde anders gelöst oder der Handwerker hat gesagt, ja Mai, wieso machen wir es das nicht so und so, und dann denkst du dir so, ja richtig, hast eigentlich recht, aber ja jetzt habe ich irgendwie 2 Stunden daran gewerkelt und aber natürlich, so geht's natürlich auch einfacher, ne? Aber da hast du recht, absolut. Das muss man aber auch lernen, glaube ich, sowas, ne?
Ja, das ist absolut ein Prozess, auch wirklich da das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden. Und es ist ja auch gut, dass wir so sind. Also das macht uns ja auch gut, ne? Auch für unsere Bauherren und Bauherrinnen, das macht uns ja gut. Wir geben da ja unser Bestes und natürlich wollen wir auch ein perfektes Bauwerk hinstellen oder die perfekte Planung da machen, aber auch so an Arbeitsprozessen. Also manche Mail kann dann vielleicht auch ein kurzes Telefonat sein. Es geht viel schneller oder ja, solche Dinge. Also da werde ich auch täglich besser drin und gibt ja zum Glück auch immer mehr tolle technische Möglichkeiten, wie man auch einfach da ein bisschen schneller werden kann.
Ja. Wir sind gerade in so einer Zeit, wo wir haben gerade so Corona hinter uns, dann kam hier der Krieg in der Ukraine und wir haben die steigenden Zinsen und wir haben gleichzeitig hier noch vom Gesetzgeber her noch verschiedene Sachen, die bei uns auch unsere Arbeit auf unsere Arbeit Einfluss nehmen. Was beschäftigt dich denn aktuell bei den aktuellen Themen sozusagen? Also worüber machst du dir aktuell Gedanken oder was sind so deine Gedankengänge, wo du dir die Situation anschaust und ja, was denkst du dann drüber?
Ja, abgesehen über die Dinge, über die wir uns alle so die Köpfe zerbrechen oder uns Sorgen machen, wie jetzt Kriege oder Krisen, Krankheiten, ja, das nachhaltige Bauen und so, das ist ganz klar, dass es einen auch beschäftigt, aber ist mein Thema eben wirklich so dieses Mentoring in Sachen Mindset der Planer und Planerinnen. Also das ist mir ganz wichtig, dass ich da irgendwo auch die jungen Leute oder auch Frauen erreichen kann und ja, so diese Mindset-Themen einfach mitgeben kann, weil das ist auch das, was ich oft auch so höre, wenn man mit Kollegen und Kolleginnen spricht, dass das gerade in unserem Bereich auch sehr, sehr oft zu kurz kommt oder dass da eben auch mit falschen Glaubenssätzen ins Berufsleben gestartet wird, sodass man auch sehr, sehr schnell ausbrennt oder sich zu wenig zutraut oder zu viel zumutet. Also all solche Dinge, so diese Soft Skills, wie man immer so schön sagt. Und das finde ich sehr, sehr wichtig.
Ja, absolut richtig, ja. Also dadurch, dass du auch so gut vernetzt bist und dich auch in der Kammer engagierst, würde mich jetzt auch interessieren, bald haben wir so die Stunde auch rum, müssen so ein bisschen die Kurve auch kriegen, merke ich gerade, aber so das Thema, wir haben, also die Baubranche an sich hat ja so eine Trägheit. Ja, also ich habe auch irgendwie, als du auch über die KI gesprochen hast und über die neuen Tools, über die Programme, die man irgendwie alle noch irgendwie erlernen müsste, um da up to date zu bleiben, da kam mir der Gedanke so ein bisschen, vielleicht das noch vorab, da kam mir der Gedanke so ein bisschen, befinden wir uns jetzt gerade in der Zeit, so wie damals, als das CAD aufkam und die Computer und das Zeichnen, wo dann auch so irgendwie Architekten, die dann irgendwie, weiß nicht, so 40 Jahre oder um die 40 Jahre alt waren und dann gesagt haben, na ja gut, jetzt brauche ich das CAD auch nicht mehr zu erlernen, das ist ja hier so neues Gedöns, bis ich das erlernt habe, dann bin ich schon E-Rentner oder sowas. Befinden wir uns gerade an so einem Scheideweg, mit der KI, oder ist der Vergleich, nicht gerechtfertigt?
Also ich finde den Vergleich sehr gut. Jetzt, wo du es sagst, das passt schon sehr gut. Ja, und es ist tatsächlich aber wirklich in dem Punkt anders als mit CAD. Es ist wirklich so, dass wenn man sich dem ganzen Thema jetzt absolut verwehrt, dass man dann sehr, sehr schnell, glaube ich, nicht mehr vorne mitspielt. Also das wird rasant, rasant schnell jetzt kommen, definitiv.
Ja, es ist auch tatsächlich, also so gefühlt, vor einem halben Jahr, also mittlerweile hat sich das Gefühl ein bisschen beruhigt, zumindest meine Wahrnehmung, aber so vor einem halben Jahr hast du irgendwie gefühlt, jede Woche hast du irgendwie ein neues Tool gehabt, da hast du hier und dann hast du da und dann hast du das schon gesehen und damit kannst du das machen. Und ich glaube auch tatsächlich, der Markt muss sich jetzt so ein bisschen sättigen und so ein bisschen ankommen. Und also ich verfolge das auch sehr, sehr, sehr intensiv, sage ich jetzt mal. Ich wende es auch immer wieder an, also nicht zu intensiv, aber ich sage mal immer wieder, so dass ich da auch irgendwie am Ball bleibe. Aber ich habe so das Gefühl, das muss ich so ein bisschen sättigen, so dass es dann angekommen ist, wo sich dann ein bisschen kristallisiert, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und ich glaube auf jeden Fall so, also wenn man jetzt noch nichts sich vorgenommen hat fürs nächste Jahr, sollte man sich auf das auf jeden Fall mal vornehmen, sich da in dem Bereich mal ein bisschen schlau zu machen.
Ja, definitiv, absolute Empfehlung. Es ist auch eine Riesenmöglichkeit. Also ich sehe das absolut als Segen. Es ist
Ja.
wie mit allem, Maxim, ne? Wie man es nutzt, so ist es auch. Du kannst es, ne, gut oder
Genau.
schlecht nutzen, ja.
Genau. Genau. Worauf ich vorhin so zurückkommen wollte, ist eigentlich das Thema, du bist ja gut vernetzt und auch in der Kammer aktiv und so weiter. Und die Trägheit der Architekturbranche, also das oder die Trägheit der Baubranche, hat dir jetzt in der Corona-Zeit war das ja eigentlich ein totaler Segen, weil dann irgendwie so eine Unsicherheit war auf dem Markt. Man wusste nicht, okay, was passiert jetzt auf den Baustellen? Wird jetzt weitergearbeitet? Wird jetzt nicht weitergearbeitet? Und dann hat man doch irgendwie relativ schnell gemerkt, okay, das Rad dreht sich trotzdem weiter. Die Projekte, die man in der Pipeline hatte, die hat man einfach weiter bearbeitet. Die Projekte, die anstanden, da war so ein bisschen Unsicherheit da. Aber nach so ein, zwei Monaten ging das dann doch irgendwie weiter und dann hat man gemerkt, okay, es geht, ja, es läuft. So, dann kam die nächste Krise und so weiter. Und jetzt haben wir so eine Situation, wo wir vor allem die gestiegenen Zinsen und so ein bisschen die Bauchschmerzen bereiten, beziehungsweise den Investoren oder den Bauherren an sich. Und was ist dein Ausblick oder wie schaust du in die Zukunft mit diesen Gedanken im Hinterkopf?
Frage, ja. Also was wir ja sagen können, ist wirklich, dass der Neubaubereich wirklich brach liegt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, wie das bei dir in der Gegend ist, aber ein Familienhausbau und Neubau, das ist ja momentan nicht mehr so das Thema, oder?
Ja,
Hast du
also
die, teilst du die Meinung?
wir haben die letzten Jahre auch schon also sehr, sehr viel Bauen im Bestand gehabt mit Anbauten, Dachausbauten und so weiter. Und jetzt ist es aktuell natürlich, und Neubau ging dann immer wieder dabei. Wir haben aktuell zwei Neubauprojekte, aber das ist, sage ich mal, sehr, sehr untypisch, absolut.
Ja, wie es weitergeht. Ich bin jetzt nicht so die Schwarzmalerin, ne? Also ich bin da jetzt nicht so die Bedenkenträgerin. Ich gucke eigentlich immer positiv in die Zukunft. Ich denke, alles hat auch seine Vorteile. Es gibt vielleicht dann auch wieder einen Wandel, ein Trend in Richtung einfacheres Bauen. Ist es ja, gibt es ja auch schon. Es gibt ja sogar schon Seminare bei den Kammern jetzt wieder. Zurück zum einfachen Bauen, einfacher Architektur, was ich gut finde. Und so würde ich mir jetzt, also wenn ich es mal als Wunsch ausdrücken darf, würde ich mir wünschen, dass ja ein paar Gesetze doch wieder oder Vorschriften doch wieder vereinfacht werden, zusammengefasst werden, dass man da nochmal in der Hinsicht ein bisschen was tut. Und dass, weil du sagst, träge, dass das Stellen eines Bauantrages überall digital wird und das sehr schnell. Und das fordern ja ganz viele unserer Kollegen und Kolleginnen, dass da auch von Seiten der Behörden ja Dinge in die Wege geleitet werden können, wenn die gesetzlichen Vorgaben eben in die Richtung auch gehen, dass die Behörden auch schnellstmöglich so ausgestattet werden können, dass sie auch diese digitalen Bauanträge bearbeiten können. Also bei vielen ist es ja so, die haben nur einen Bildschirm, und große Pläne auf einem Bildschirm zu sichten ist natürlich schwierig, das ist ganz klar, aber dass da ganz schnell aufgerüstet wird, um auch eben diesen Stau, den natürlich auch die Mitarbeitenden dort haben, den kann man ja auch keinen Vorwurf machen, diesen Bearbeitungsstau, dass auch weiter Bauanträge genehmigt werden können, dass man den auch eben entsprechend behebt. Das wäre vielleicht noch so ein Wunsch.
Ich hab auch mal ein Gespräch gehabt mit einem Bauamt, also zwei Sachen fallen mir dazu ein. Erstens, ich habe mal ein Gespräch gehabt und dann hieß es, ja, Sie können die Pläne digital einreichen, aber schauen Sie, dass die auf dem A3-Format sind, weil wir drucken die dann aus und dann müssen wir die. Und dann habe ich gedacht, ey, das ist aber ein bisschen falsch gedacht, oder der Workflow ist ein bisschen nicht so, wie es eigentlich angedacht war. Und das war auch ganz spannend, das war in so einer, wo war denn das? Kriege ich nicht mehr zusammen, wo das war. Auf jeden Fall, da hieß es, Sie könnten theoretisch digital einreichen, aber wir wollen es trotzdem noch in Papierformat, weil wir da noch nicht die Ausrüstung dafür haben oder irgendwie sowas. Ne? Das war so ein bisschen das Thema. Genau. Wo ich mir denke, ja, tatsächlich, also ich glaube, da kann man tatsächlich viel noch machen. Und ich glaube auch, dass wir, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich so seit einem oder ein Dreivierteljahr so gefühlt, sage ich da immer, ich bin jetzt gespannt, was die nächsten 3-4 Monate uns bringen. Und trotzdem gehen die 3-4 Monate vorbei und es geht trotzdem irgendwie weiter. Es sind einfach aktuell auch, also bauen, was Bauen im Bestand oder energetische Sanierung anbelangt, sind auch einfach interessante Konditionen, gerade von der KfW und so weiter. Und deswegen geht es auch trotzdem irgendwie weiter. Es wird immer noch gewohnt, es wird immer noch Wohnraum gebraucht. Und ich glaube auch nicht, dass da die Welt untergeht und alles irgendwie schlimm wird, sondern es ist halt vielleicht ein bisschen träger, es ist vielleicht ein bisschen zäher, aber also die Welt dreht sich weiter. Und ich glaube auch in unserer Branche wird es auch gut weitergehen.
Genau. Ansonsten fragen wir die KI, wie es weitergehen soll.
Guter Punkt. Sehr gut. Vielleicht haben die dann eine Antwort. Vielleicht hat die KI eine Antwort für uns.
Genau.
Sehr schön. Liebe Daniela, vielen Dank. Also wir haben jetzt, die Zeit ist schon so schnell vorbeigegangen, gerannt. Wir haben jetzt eine Stunde schon hinter uns. Ich weiß nicht, ich fand das Gespräch wirklich total spannend. Wir haben Einblick in deine Arbeit bekommen oder in deine Gedanken auch bekommen, die ich sehr, sehr schön und sehr, sehr inspirierend auch fand. Wir haben uns mit dir so ein bisschen über die ganzen Thematiken austauschen können. Vielleicht hast du noch mal ein Schlusswort oder einfach eine Mission oder einfach dein Wunsch, den du mit allen teilen möchtest, dann ist dafür der Raum.
Ja, also gerne im Bereich Mindset vielleicht auch. Mein Spruch ist ja immer, Architect your life, sei Architektin deines Lebens. Mach's dir schön jeden Tag, heute, jetzt. Das ist mein Schlusswort immer für meinen Podcast. Und ich meine das wirklich so, wie ich das sage. Jeder kann sein Leben, besonders seine Räume, wirklich so gestalten, je nach Budget und je nach den persönlichen Vorlieben, wie er es denn mag. Und wartet bitte nicht zu lange, holt euch auch fachlichen Rat ein von uns Architektinnen oder Architekten oder von anderen aus der Branche, und macht euch einfach ein schönes Leben. Das Leben ist einfach zu kurz, um zu warten.
Wow, vielen Dank für dieses Schlusswort. Vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast. Und ich wünsche dir das Allerbeste für deine weitere Zukunft, für als Architektin, als Podcasterin, Mentorin, Bloggerin, als Mama, als Netzwerkerin in den ganzen Kammern und so weiter und so fort in deiner Arbeit. Danke dafür, danke für deine Einblicke und danke für deine Zeit, die du dir genommen hast.
Sehr gerne. Danke für deine Einladung, lieber Maxim.
Gerne. Bis dahin. Ciao.
Bis dann. Ciao.